Jetzt wird auch noch der Hans-Uli Vogt im Bundesrat. Die Zürcher SVP hat ihn als Kandidat für die Nachfolge von Ueli Maurer nominiert. Und damit wird das Rennen um den Bundesratssitz nochmal ziemlich spannend. Wer die besten Karten hat und wer sozusagen schon wieder aus dem Rennen ist, das bespricht die Inlandredaktion von Tamedia im Podcast Politbüro. Das ist die neueste Folge, da als Bonus im Feed von Apropos. Wenn ihr gerne mehr möchtet hören vom Politbüro, dann findet ihr den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spass mit der aktuellen Folge.
Ich stelle mich für eine Bundesratskandidatur gerne zur Verfügung.
Und da sind es plötzlich doch ein paar mehr als der Albert Rösti.
Für so eine wichtige Position wie der Bundesrat ist es sehr wichtig, dass man verschiedene Alternativen zur Verfügung gestellt bekommt.
Ich beziehe mich auf das Anforderungsprofil und dort ist gefragt Führungsstärke. Dort habe ich doch relativ einen großen Background nachzuweisen.
Ich bin bereit für eine Kandidatur als Bundesrätin.
Ich bin bereit, dieses Amt zu übernehmen und darf sagen, dass ich das auch gerne tun würde.
Das Kandidatenfeld für den Bundesratssitz der SVP wird grösser. Zürich hat einen spektakulären Eintritt ins Rennen gehabt und auch die erste Frau macht jetzt mit. Aber nur ganz kurz. Wir fragen uns heute beim Politbüro, kann der Hans-Uli Vogt im Albert Rösti ins Wasser reichen? Und wird das Rennen jetzt richtig spannend? Und damit herzlich willkommen. Das ist eine neue Folge von unserem Politik-Podcast Politbüro, der heissesten Börse für Bundesratsgerüchte, wie es letztes Mal so schön geheissen hat. Bei mir im Studio hier in Zürich stehen der Markus Häfiger und Raffaella Birrer. Aus Bern zugeschaltet ist der Christoph Lenz. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Hoi Philipp.
Uns sagst du nicht.
Hoi. Hoi Raffaella. Hoi Markus.
Hoi zusammen.
Als Professor und Jurist habe ich im Übrigen, abgesehen von Fragen der Wirtschaft und des Rechts, nicht besondere Fähigkeiten oder Erfahrungen in bestimmten Bereichen der Politik. Aber was ich zu bieten habe, ist Gründlichkeit in der Beschäftigung mit einer Sache und der Wille, mich mit den Argumenten der anderen auseinanderzusetzen.
Am Mittwoch, am 11. ist etwas Spektakuläres passiert. Es passieren selten spektakuläre Sachen in der Schweizer Politik. Das war spektakulär. Die Zürcher SVP schickt Hans-Uli Vogt ins Rennen. Rechtsprofessor und ehemaliger SVP-Nationalrat. Hat irgendjemand von euch der Hans-Uli Vogt auf dem Zettel gehabt?
Also Philipp, den Begriff spektakulär hast du jetzt gerade mehrmals benutzt und das umschreibt es tatsächlich sehr gut.
Das war dein erstes SMS heute Morgen, muss man sagen.
Genau, nur ein Wort mit einem Ausrufezeichen. Genau. Ja, also da hat tatsächlich niemand auf dem Zettel gehabt und man kann sagen, wir Journalisten sind ja irgendwie auch ein bisschen froh, dass es jetzt so gekommen ist, weil die Bundesratswahlen haben droht, ein bisschen langweilig zu werden. Es ist wie klar gewesen, der Albert Rösti macht das Rennen, die anderen Kandidaten alle so im hinteren oder mittleren Mittelfeld. Und jetzt wird es schon noch einmal interessant. Und das ausgerechnet Zürcher SVP mit einer, so einer Antithese zum abtretenden Ueli Maurer kommt, das ist doch wirklich spektakulär.
Es ist auch darum sehr überraschend, weil der Hans-Uli Vogt ja vor nicht allzu langer Zeit seinen Rücktritt eigentlich aus der Politik gegeben hat. Er ist ja aus dem Nationalrat zurückgetreten. Und das mit der Begründung eigentlich, und über das müssen wir wirklich vielleicht auch noch ein bisschen vertieft dann reden, mit der Begründung, dass ihm eigentlich der Politbetrieb nicht entspricht. Oder dass er hat dann da gesagt, ich habe mich immer gefühlt wie ein Tennisspieler auf dem Fußballplatz, hat er mir in einem Interview mit dem Tagesanzeiger gesagt. Und er hat dort ganz klar gemacht, dass ihm das ein bisschen zuwider ist und dass ausgerechnet er jetzt wieder sich in das Haifischbecken Bundespolitik begibt. Darum hat dann einfach von uns auch schlicht niemand auf dem Zettel gehabt.
Ja, ich bin auch ich bin einverstanden, dass man das spektakulär nennen kann. Mich erinnert es im Moment eher so ein an eine schlechte Soap, wo am Schluss irgendein Toter plötzlich wieder lebendig in der Bar steht oder so. Und im Moment ist das ein so bei der SVP. Jeder, der irgendwie in der Partei ist und Kontakt hat zu der kantonalen Parteileitung, darf sich da als Bundesratskandidat präsentieren. Und ich behaupte auch die Kandidatur von Hans-Uli Vogt. Ja, das ist jetzt nicht eine besonders ernsthafte Angelegenheit.
Wirklich, Christoph? Hast du das Gefühl, es ist keine ernsthafte Kandidatur?
Ich kann mir vorstellen, dass der Hans-Uli Vogt da ernst meint, aber ich glaube nicht, dass man sie besonders ernst nehmen muss. Ich habe das Gefühl, er hat, sagen wir mal, drei Probleme. Eins hat Markus vorher schon angesprochen. Er hat nach 6 Jahren den Nationalrat verloren, ohne einen bestimmten Anlass eigentlich. Und da stellt so wie seine Solidität in Frage. So hat er nichts mehr zu gewinnen in der Politik. Er hat sich zurückgezogen und jetzt will er Bundesrat werden. Was macht er? Ein weiteres Problem ist so sein Profil. Er hat sich als Professor, auch als Nationalrat, mit einer recht nerdigen Energie und einem wilden Furor um so eher so Randfragen gekümmert, wie eben so zum Beispiel seine Selbstbestimmungsinitiative, und hat die so zu den grossen Schicksalsfragen für unser Land beschworen. Und das stellt die Frage, ob die Person Prioritäten richtig setzt. Und im Bundesrat wo wir ja irgendwie so ein bisschen Generalisten haben, die so ein bisschen ein Augenmass haben in der Politik. Das hat er wahrscheinlich nicht immer gehabt. Und das dritte Problem, wo der Hans-Uli Vogt meiner Meinung nach hat, ist seine Position innerhalb von der SVP und speziell in der Fraktion. Er ist immer ein Solitär gewesen. Er hat eigentlich kaum ein Netzwerk gehabt in der Partei und in der Fraktion. Ich habe ihn nie an Anlässen gesehen, an Bundespräsidenten feiern, an irgendwelchen Aperos. Und ich glaube nicht, dass die Bundesversammlung namentlich einen SVP-Bundesrat wählen will, der nicht wirklich verankert ist. So. Meine Kurzanalyse, eine Stunde nachdem, dass er seine Kandidatur angekündigt hat.
Ich möchte mit einer anderen Kurzanalyse dagegenhalten. Und zwar finde ich das darum eine interessante Kandidatur. Ich habe es vorher gesagt, weil sie ausgerechnet aus der Zürcher, strammen Zürcher SVP kommt. Und ich glaube, es ist vor allem darum interessant, weil es auf der linken Ratsseite etwas dürfte bewegen. Der Hans-Uli Vogt hat betont, auch an der Pressekonferenz, dass er sich als urbaner Vertreter von dieser SVP sieht. Und ausgerechnet von dieser SVP, also das ist ja auch so ein bisschen von Zürich ausgekommen, hat wollen einen Graben aufschütten zwischen Stadt und Land. Und jetzt kommt er und sagt, er wägt dann aber für die ganze Schweiz einstehen als urbaner Vertreter von dieser Partei. Also er würde antreten, um den Graben zu schütten. Das ist interessant. Und dann kommt noch dazu, dass so jetzt mit Blick auf die SVP-Fraktion, also das wäre krass, wenn die SVP-Fraktion eine Zürcher Kandidatur nicht auf das Ticket würde haben. Das ist eigentlich wie gesetzt, dass er auf dem Ticket wird sein, unabhängig davon, ob er dann vielleicht den allerländlichsten, landwirtschaftlichsten Vertreter tatsächlich auch passt. Also ich glaube, das sind zwei Faktoren, wo man da in dem Zusammenhang sicher nicht außer Acht lassen darf.
Ich bin eigentlich mit allen Einwänden, die der Christoph gebracht hat, was gegen einen Bundesrat Vogt spricht, einverstanden, möchte aber trotzdem jetzt zu dem, was Raffaella gesagt hat, auch nochmal ein weiteres Argument bringen, wo eben ihn trotzdem möglicherweise für einen Teil des Parlaments zu einer allenfalls interessanten Alternative zum Albert Rösti machen. Weil ich halte da Hans-Uli Vogt trotz seiner vielleicht thematischen ein bisschen Eingeschränktheit trotzdem für einen konkordanzfähigen SVP-Politiker. Er ist sehr anständig, korrekt im Auftreten, ähnlich wie ein Albert Rösti. Und er ist, glaube ich, durchaus auch einer, wo die Institutionen schätzt und hochhaltet. Also solche Elemente, die sonst gegen einen Teil von SVP-Kandidaten amig sprechen, die fallen beim Vogt weg. Oder rein von seiner Haltung her, von seiner politischen Ausrichtung, halte ich ihn für weite Teile des Parlaments wählbaren SVP Kandidat, was bei einem Thomas Matter oder einem Thomas Aeschi oder anderen klar nicht der Fall gewesen wäre.
Nur eine kleine Klammer, es ist schon lustig, dass ein Anstand bei einem SVP-Kandidat immer ein Qualitätsmerkmal ist, oder?
Möchtest du, dass du dir jetzt jemand widersprichst, oder?
Wir interessieren ein paar inhaltliche Sachen ab. Bevor wir über die inhaltlichen Sachen reden, würde mich die Frage, die du, Markus, vor etwa 5 Minuten aufgeworfen, ist schon noch interessieren. Er ist zurückgetreten aus dem Parlament, sagt, das ist mal alles zu viel Aufmerksamkeit, und jetzt kommt er und tut sich die maximale Aufmerksamkeit zumuten. Warum macht er das? Was glaubt ihr?
Ich nehme ihm das ab, dass er sich jetzt für das Amt interessiert und vorher aber gefunden hat, vom Nationalrat hat er genug. Weil es ist tatsächlich so, dass in den beiden Kammern, im Nationalrat sowieso und dann noch in einer Polpartei umso mehr, dass es um viel Effekthascherei geht. Das hat er auch wörtlich so gesagt. Und dass das eigentlich sein Naturell, wo so ist, dass er den Leuten gerne zulässt, dass er als stiller Schaffer eher versucht, Lösungen zu finden, dass das seinem Naturell widerspricht, dass Amt von der Nationalrat. Im Bundesrat wäre das ganz anders. Ich glaube schon, dass er sich rein jetzt so von seinem CV her, das haben wir jetzt noch nicht so diskutiert, dass er willens und fähig ist, sich in auch komplexe Materien einzuschaffen und das dann wirklich macht mit dem Hintergedanken, wir versuchen die beste Lösung zu finden. Also er hat ja sich auch nicht nur rhetorisch, sondern grundsätzlich als Parlamentarier auch so verhalten.
Ich möchte gleich ein bisschen widersprechen. Natürlich ist die Arbeit im Bundesrat grundsätzlich lösungsorientierter als ein Teil vom Parlament. Aber die Exponiertheit ist unendlich viel grösser. Es gibt auch dort brutale Machtkämpfe im Bundesrat. Man muss sich auch gegenüber einer Verwaltung behaupten. Man muss sagen, der Hans-Uli Vogt bringt sicher die intellektuellen Qualitäten mit für so ein Amt. Er ist Professor, Jurist. Er würde viel mitbringen. Er hat bis jetzt aber noch wenig Zeit. Hat er auch, sagen wir, Führungserfahrung, Führungsstärke und so. Das ist wirklich eine Blackbox bei ihm. Ich würde jetzt nicht sagen, er hat sie nicht. Ich kann aber auch nicht positiv bestätigen, dass er sie hat. Also ich finde es vor dem Hintergrund nach wie vor interessant, dass er jetzt kommt. Vor allem bei dem Interview, das wir hier mit ihm geführt haben, zum Rücktritt, ist er zum Beispiel gefragt worden, ob er möchte kandidieren. Damals ist noch um den Zürcher Regierungsrat gegangen, Nachfolge von Ernst Stocker. Seine Antwort war: Nein, Punkt. Keine Ausführung, das ist für ihn so ausgeschlossen gewesen, Regierungsrat, und jetzt will er auf einmal Bundesrat werden. Also ich finde es einen überraschenden Move, und warum dass er das macht, da erlaube ich mir kein Urteil, ich sehe nicht in seinen Kopf hinein.
Christoph, du, hast du eine Idee?
Ich gehe davon aus, er sucht sicher eine Form auch von Anerkennung. Eine Anerkennung, die ihm vielleicht auch in dieser Zeit als Nationalrat ein bisschen verwehrt geblieben ist. Seine Volksinitiative ist wirklich krachend gescheitert. Er hat auch so ein bisschen seine Zeit im Nationalrat überschattet. Und wie man heute so seine Medienkonferenz geschaut hat, ist ja interessant gewesen, dass er eben gesagt hat, er hat gefunden, er passe nicht so in die Politik. Und das erste Element in der Begründung ist gewesen, dass er ein gründlicher Schaffer sei, so. Und mit so einer Einstellung habe ich das Gefühl, hat man es schon eher schwierig bei der Bundesversammlung. Und man hat es nachher auch schwierig als Bundesrat, weil, wenn man es nicht gern heiss hat, dann sollte man wahrscheinlich nicht in die Küche gehen arbeiten. So.
Zu dem kann man vielleicht noch eine Anekdote beifügen, wo ja du, Philipp, eine interessante Geschichte geschrieben hast, wo es um
den Gegenvorschlag von der Konzernverantwortungsinitiative gegangen ist, oder?
Die. Genau. Und dort war es ja so gewesen, dass er sich so in das hineingegeben hat, der Hans-Uli Vogt, mit vollem Elan und den ganzen Emotionen, dass er auch schon dann dort teilweise entnervt Sitzungen verloren hat, dass es auch sehr, sehr emotional geworden ist. Und im Wissen um das stellen sich tatsächlich Fragen, oder? Was unter Druck in einem Bundesrat wäre, wo man es wie muss aushalten muss, dass es vielleicht mal nicht gerade vorwärts geht oder dass es sehr viele divergierende Meinungen gibt oder dass gegen aussen dann halt der Eindruck entsteht, was macht denn überhaupt der Bundesrat, schafft er richtig und so. Also das ist sicher auch eine Komponente, die man nicht darf unterschätzen, dass es da gewisse Resilienz braucht und ja.
Können wir es jetzt noch inhaltlich anschauen? Wenn man jetzt der Albert Rösti, der Top-Favorit für das Rennen nimmt, und der Hans-Uli Vogt, wie weit sind die beiden politisch entfernt voneinander? Kann man das sagen?
Ich finde, die Entfernung ist vor allem materiell gesehen riesig, oder? Der Hans-Uli Vogt hat sich auf staatspolitische Fragen konzentriert. Er hat eben die Selbstbestimmung-Initiative, die im Volksmund geheißen hat, Schweizer Recht vor fremde Richter, wo es darum gegangen ist, dass die Verfassung über dem Völkerrecht steht. Das war sein Kind gewesen. Er ist der Staatspolitiker, der Jurist, und der Rösti kommt von den praktischeren Fragen her, Energiepolitik und so weiter. Vom Stil am Schluss, ich glaube, es sind beide, die mit klarer Überzeugung in eine Debatte gehen und am Schluss einen Kompromiss schliessen können, da sind sie aus meiner Sicht sehr ähnlich. Aber thematisch, inhaltlich kommen sie von zwei verschiedenen Planeten her. Auch noch von der Herkunft her, oder? Der Rösti von Kandersteg, der Vogt von Zürich. Also sie sind von dem her sehr, sehr, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten auch.
Ich würde auch sagen, beim Hans-Uli Vogt sehe ich jetzt mehr, sagen wir mal, ideologische Ressourcen. Die Frage vom Vorrang vom Völkerrecht gegenüber dem nationalen Recht hat Markus schon angesprochen. Ich bin sehr gespannt, darauf zu hören, wie er so die ganze Neutralitätssituation im Moment beurteilt. Und Raffaella hat vorhin gesagt, Hans-Ueli Vogt könnte für die Linke interessant sein in der Bundesversammlung. Ich behaupte, jemand, der so eine stark souveränistische Vorstellung von der Schweiz hat, der hat Problem mit den Sanktionen, die die Schweiz gegen Russland ergriffen hat, beispielsweise. Und sollte das sich bestätigen, ich weiß es nicht genau, ich habe auf die Schnelle keine Aussagen von ihm gefunden, sollte sich bestätigen, glaube ich gleich, dass es schwierig wird sein, wenn die Linke einen SVPler wählt, wo aus tiefster, ideologischer und akademisch fundierter Überzeugung eine Neutralitätspolitik verfolgt, die nicht der vom Bundesrat heute entspricht. Angesichts von diesen zahlreichen Konflikten, die wir haben, mit Russland, mit dem Iran und so weiter. Ich kann mir da zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass viele linke Stimmen auf ihn gehen. Auch wenn er sonst von seinem Profil her könnte interessant sein.
Guter Punkt, Christoph, mit diesen grossen Fragen, also der grossen Linie vom Land, das dürfte tatsächlich eine gewisse Rolle spielen. Dem könnte man noch entgegenhalten, dass auch beim Albert Rösti, gerade jetzt in der Energiepolitik, die du vorher angesprochen hast, Markus, dass er dort auch für die Linke sehr unbeliebte Positionen teilweise vertritt, also als Heizöl-Lobbyist, als ehemaliger Atom-Lobbyist. Ist er da überhaupt nicht auf Linie jetzt mit Blick auf die Link-Ratsseite? Handkehrum hat er ja eben in der jüngsten Zeit bewiesen, dass er dort auch kompromissbereit und fähig ist. Und das wiederum könnte dann auch eher für ihn sprechen.
Jetzt können wir noch etwas zum gesellschaftspolitischen Profil von Hans-Ueli Vogt sagen.
Er ist relativ progressiv. Er hat unter anderem die Ehe für alle unterstützt. Er hat ja auch selber, ist er, lebt er offen homosexuell. Ich glaube, dort ist er, kann er interessant sein für die Linke. Kann er auch interessant sein für den Freisinn. Aber ich weiss nicht, wie relevant das letztlich so in dem, im Gesamtpackage ist, so.
Interessant ist auch jetzt bei dem Auftritt, auch im Vergleich zu den anderen, dass er sich von der Positionierung her, er hat es nicht für nötig gehalten, so die klassischen SVP-Werte aufzuhalten, sondern er hat sich wie auch schon an die ganze Bundesversammlung gerichtet, inhaltlich. Also er hat jetzt im Zusammenhang eben mit seiner sexuellen Orientierung, wo er mehrere Fragen dazu bekommen hat, hat er gesagt, eben, das gebe ihm so eine besondere Sensibilität, wenn man einer Minderheit angehöre und das helfe ihm auch grundsätzlich, Positionen von Minderheiten mitzudenken in der Politik. Das mache ich ihm vielleicht von dem her auch rücksichtsvoller. Und das habe ich sowieso grundsätzlich interessant gefunden, das war auch beim Albert Rösti der Fall gewesen. Er hat dann noch einmal die klassischen SVP-Werte abgebettet, aber hat sich gleichzeitig bei zahlreichen Aussagen eben doch auch schon an die ganze Bundesversammlung gerichtet. Das deutet darauf hin, dass beide Kandidaten eher selber stark davon ausgehen, dass sie schon auf das Ticket kommen von der SVP, also dass die interne Ausmarchung, dass sie dort schon weiterkommen.
Dann würde ich sagen, so viel zum Hans-Ueli Vogt. Mit uns das Feld noch ein bisschen öffnen und wir fangen mit dem Markus an. Markus, hast du eigentlich ein schlechtes Gewissen, dass du, ich würde sagen, in einer neuen Rekordzeit eine Kandidatur von einer SVP-Frau abgeschossen hast?
Also wenn sie abgeschossen ist, hat sie sich selber abgeschossen. Du redest von der Michelle Blöchlinger, der Nidwaldner Regierungsrätin, die ja am Montag ihre Kandidatur erklärt hat. Und ja, du sprichst darauf an, dass wir am Dienstag in zwei Artikeln über sehr widersprüchliche bis falsche Aussagen von ihr berichtet haben, oder wie sie zuerst gesagt hat, sie sei nicht die englische Staatsbürgerin an der Medienkonferenz und nachher hat sie am Dienstagabend ein bisschen mehr als 24 Stunden später müssen zugeben, dass sie eben doch englische Staatsbürgerin ist. Und ja, also eben, mir hat heute auch jemand aus der Bundesverwaltung angerufen und hat gesagt, so, hast du eine Bundesratskandidatin abgeschossen. Es ist wirklich nicht eine Kategorie, wo ich als Journalist drin denke. Wir haben über einen Vorgang berichtet, der uns relevant dunkt. Nicht, dass sie eine zweite Staatsbürgerschaft hat, sondern dass sie darüber nicht gerade von Anfang an klaren Tisch gemacht hat. Und was das nachher für Wirkungen hat, ja, es kann sein, ich glaube auch, dass sie ihre Chancen sehr händig gebiert hat mit dem, aber ich habe also da irgendeinen Triumph oder so verspüre ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe sie eine recht interessante Kandidatur gefunden am Montag.
Wir machen ein paar Witze darüber und dann reden wir über das Interessante ihrer Kandidatur. Reden. Hat sich Wikipedia gemeldet, weil Frau Blöchlinger hat sich entschuldigen bei Wikipedia, wie sie gesagt hat?
Also auf Twitter habe ich einen Tweet gesehen von Wikimedia, der geschrieben hat, da sieht man eben wieder einmal, wie zuverlässig die Informationen auf Wikipedia sind. Und mir hat also jemand geschrieben, gestern Abend, wo ein sehr aktiver Wikipedia-Autor ist, wo in dem Fall seit er nie etwas beigetragen hat, aber der hat mir geschrieben, er sei mir sehr dankbar, dass ich wirklich auch Wikipedia rehabilitiert habe mit diesen Berichterstattungen, weil der Ausgangspunkt war ja, dass Blöchlinger an dieser PK gesagt die Aussage von Wikipedia, sie sei auch noch Britin, sei falsch. Das war ja der Ausgangspunkt von der ganzen Debatte gewesen.
Ganz ehrlich, wie kann so etwas passieren? Da tut man sich als Bundesratskandidatin zur Verfügung stellen, macht eine Medienkonferenz und es passiert einem so einen Fehler. Wie ist das zu erklären?
Es ist tatsächlich jetzt von außen gesehen einigermaßen unbegreiflich, aber ich möchte an dem anknüpfen, was ich vorher gesagt habe, nämlich bei dem Selbstbewusstsein der Kandidaten. Eben, jetzt haben wir gesagt, Vogt und Rösti, wo wie sich schon an die Gesamtbundesversammlung gerichtet haben und ziemlich sicher scheinen, dass sie auf das Ticket kommen. Jetzt bei Michelle Blöchlinger dürfte das anders sein. Man hat sie nicht auf dem Schirm gehabt. Sie ist erst ein paar wenige Jahre Regierungsrätin im kleinen Kanton Nidwalden. Sie hat sich natürlich auch an die eigenen Leute, also an die eigene Partei, an die eigene Bundeshausfraktion gerichtet. Und dort ist tatsächlich so etwas wie eine doppelte Staatsbürgerschaft eigentlich sehr ungern gesehen. Also das hat ja auch in der Vergangenheit immer wieder Kontroversen gegeben. Es hat auch Vorstösse gegeben aus der Reihe der SVP, dass das nicht möglich sein soll, ein hohes politisches Amt zu bekleiden mit einer doppelten Staatsbürgerschaft. Ich erinnere an Ignazio Cassis, wo es auch vor seiner Wahl Kontroversen gegeben hat um seinen italienischen Pass. So etwas hat sie als SVP-Vertreterin vom Land einfach vermeiden wollen. Sie hat offenbar gespürt, dass das ein kritischer Punkt ist und hat sich dann aber ziemlich verheddert, kann man sagen.
Es sagt einfach, wie besessen die Partei ist von allem Fremden, Fremdländischen, und dass das bei ihr irgendwie eine Reaktion ausgelöst hat, wo irrationale Sachen dann gefolgt sind. Aus der Distanz tut es einem ja leid für die Frau, aber es zeigt auch in einem gewissen Sinn auch die Tatsache, dass der SVP-Generalsekretär Peter Keller in dem Moment mit ihrer, an dieser Pressekonferenz ist und wahrscheinlich sie beraten hat auf die Pressekonferenz hin, zeigt einfach, man hat die Frau wahrscheinlich gebraucht, man hat eine Frauenkandidatur wählen, man hat sie geschickt, man hat sie nicht geschützt und sie hat sich in dieser Situation irrational verhalten und etwas gelügnet, wo es keinen Grund gibt, dafür zu lügen und wo auch wirklich nicht nachvollziehbar ist, warum es die Obsession bei der SVP mit dem Bürgerrecht gibt.
Und da sind wir auch beim entscheidenden Punkt, oder jetzt mit Blick auf die Bundesversammlung. Das Problem wäre ja nicht die doppelte Staatsbürgerschaft, sondern das Problem ist jetzt die Lüge, oder? Dass sie das Gefühl hat, sie käme mit dem durch und dass sie ohne Not, wegen so etwas Lapidarem, wie man jetzt aus der Distanz kann sagen, schon zu einer ersten Lüge gegriffen hat.
Ich bin ein bisschen gnädiger als ihr jetzt beim Wort Lüge, obwohl ich darüber geschrieben habe. Ich habe es bewusst vermieden. Ich habe ja auch einen direkten Kontakt mit ihr gehabt. Im Zweifel für die Angeklagte könnte man auch annehmen, dass für sie die Staatsbürgerschaft tatsächlich mental sehr weit weg ist. Oder sie hat auch den Pass offenbar schon vor über 10 Jahren auslaufen lassen, wo sie hatte, hat keinen neuen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie sich schlicht überhaupt nicht als Engländerin fühlt. Und darum, dass sie so aus dem Spontanen heraus so beantwortet hat. Umgekehrt muss man aber trotzdem auch sagen, ich finde, der ganze Vorgang zeigt auch ein bisschen, wie provinziell zum Teil gewisse politische Prozesse in unserem Land ablaufen. Oder? Da tritt die Kandidatin für den Bundesrat an. Das ist das wichtigste Gremium in diesem Land. Und sie ist so schlecht vorbereitet, dass sie diese Frage, ich habe manchmal das Gefühl, oder? Andere Länder werden irgendwelche Berater beizogen, die dann irgendwie mit diesen Kandidatinnen schnell einen Check machen. Was könnten die problematischen Fragen sein? Das hat man da das Gefühl, das hat alles nicht stattgefunden. Die gibt eine Medienkonferenz im Stanzer Rathaus. Es wirkt alles ein bisschen handgestrickt, wie sie da hinter ihren Tischchen sitzen und so. Und so handgestrickt kommt dann halt auch das Resultat raus. Und das zeigt letztlich auch, wie bis zu einem gewissen Grad schon fast unprofessionell auch die Auswahl von von unseren Regierungsmitgliedern läuft. Mindestens in Einzelfällen. Es gibt Gegenbeispiele, wo eine Kampagne sehr professionell gelaufen ist. Aber da, und das zeigt ja auch der ganze Prozess, jetzt, wie sie in der SVP gelaufen ist, läuft es recht handgeschickt, was umso unverständlicher ist, als in dieser Partei man seit Jahren weiss, dass vielleicht der Ueli Maurer irgendwann, bevor sie im 100. Geburtstag dann einmal noch wieder zurücktreten.
Das ist tatsächlich sehr auffällig, dass da nicht grosse Apparate hinter diesen Leuten stehen. Also das ist alles, wie du sagst, sehr handgestrickt gewesen. Aber auch zum Beispiel beim Albert Rösti, das andere Personal, das an der Pressekonferenz geredet hat, da hat man gemerkt, das sind Milizpolitiker. Und ich glaube, es kommt extrem auf den Kandidat oder die Kandidatin selber an, wie professionell so etwas nachher dann überkommt. Ich erinnere zum Beispiel auch daran, dass der Werner Salzmann, der ja als erstes ins Rennen gestiegen ist, via now.ch seine Kandidatur bekannt gegeben hat. Also das hätte man vielleicht auch noch ein bisschen ausschmücken, aber das ist fest von ihm her gekommen. Oder beim Albert Rösti, der grosse Auftritt im Kursaal, jetzt auch beim Hans-Ueli Vogt mit der Rita Fuhrer, wo fast schon andächtige Worte gesprochen hat und sehr professionell gewirkt hat, oder? Das gibt rechte Unterschiede, wie das daherkommt.
Christoph, du hast gesagt, es ist für die Partei in der Tat wichtig, auch eine Frau zu haben auf dem Ticket. Wird das jetzt Michel Blöchlinger bleiben, trotz dem Fauxpas? Oder suchen wir noch weiter?
Das kann ich im Moment, oder kann man im Moment wahrscheinlich einfach nicht beantworten. Zum noch geschwind anknüpfen an das, was der Markus und Raffaella gesagt haben. Man muss schon auch noch benennen, wer Ross und wer Ritter ist. In den meisten Fällen, in solchen Situationen, Bundesratsnachfolge, Ersatzwahl, kommt massiver Druck aus den Parteizentralen auf die Regionen, dass sie Leute aufstellen. Man ermuntert auch Kandidaten und Kandidatinnen, die wahrscheinlich das Zeug nicht haben, gleich ins Rennen zu steigen, weil die Partei will zeigen, wie breit sie ist, wie viel gutes Personal sie hat, von wo überall die Leute kommen. Ich erinnere an die Ersatzwahl für Karin Keller-Sutter, wo einen sympathischen Schaffhauser Regierungsrat gefunden hat, und steigt jetzt auch noch ein. Und alle in Bern gewusst haben, dass der Match ist schon gespielt und er ist so kolossal gescheitert, dass er wenig später auch seine Erneuerungswahl in den Regierungsrat in Schaffhausen verpasst hat. Einfach, weil es ist einfach so krachende Niederlage gewesen und man hat quasi auf nationaler Bildfläche gesehen, dass da einiges fehlt. Und auch dort ist es so gewesen, Parteien, die FDP hat ihm gesagt, hey komm, mach das ist gut für deine Karriere. Du hast Chancen, wenn du auf Bern kommst und da dich zeigst und so, bla, bla, bla. Und so schickt man irgendwie die Leute, die halt keine Erfahrung haben, was es bedeutet, wenn die ganzen besten Schweizer Journalisten zu dir in den Saal kommen und deine Pressekonferenz hören und Fragen stellen. Die wissen das halt nicht. Und dann stehen die plötzlich da und machen irgendeinen Seich. Und es tut einem leid, weil das sind wahrscheinlich eigentlich ehrliche Leute und die meinen es gut und die engagieren sich und so, aber die sind einfach ein bisschen außerhalb von ihrer Stärkenklasse am Spielen. So. Und eben, ein SVP-Generalsekretär Peter Keller neben dir sitzt, während sie so einen Fehler macht, spricht eine relativ klare Sprache.
Aber es ist ja nicht nur ein grosses Opfer, das die Kandidaten und Kandidatinnen erbringen, sondern es kann auch tatsächlich ein Karrieresprungbrett sein. Also ich erinnere zum Beispiel an Heidi Zgracke, die nachher dann eine Ständerätin geworden ist. Sie ist dort auch angetreten gegen Viola Amherd, die ja jetzt Bundesrätin ist von der Mitte. Und das ist also bei weitem nicht der einzige Fall. Einfach der jetzt gerade aus der jüngeren Geschichte. Und darum ist das also überhaupt nicht eine schlechte Entscheidung von, sagen wir mal, noch nicht so erfahrene Kandidaten, um in ein Bundesratsrennen einsteigen?
Vor allem, ich möchte noch etwas ergänzen zu der Frau Blöchlinger. Die ist ja auch jemand, wo wir Bundeshausjournalisten nicht so gut kennt haben. Also vom Namen an ist
nicht,
mir die auch schon
bekannt. Nicht kennen müssen.
Und wo die am Montag ihre PK gegeben hat, erstens mal finde ich, hat sie relativ einen souveränen Auftritt gegeben, eben mit Ausnahme von dieser Aussage über ihren Pass. Und zweitens habe ich dann ihren Lebenslauf ein bisschen neuer angeschaut und der war eigentlich ziemlich interessant gewesen. Fällt recht aus den Namen in der SVP. Sie hat internationale Erfahrung, sie hat mal in Deutschland gewerbt, ihre Mutter ist Engländerin, sie hat in der Privatwirtschaft geschafft, in einer Bank, in anderen Firmen. Sie ist Juristin, relativ qualifiziert, sie ist Gesundheitsdirektorin gewesen während der Pandemie. Sie kann super Englisch, besser als jeden anderen SVP-Politiker in diesem Land, behaupte ich jetzt mal. Sie kann gut Französisch, besser deutlich als zum Beispiel der Herr Salzmann, der im zweisprachigen Kanton Bern wohnt. Sie kann auch noch Italienisch. Also sie bringt auf dem Papier recht viel mit. Und ich habe gefunden, eine interessante, frische Figur, die sich auf einem Dreier-Ticket oder Zweier-Ticket von der SVP sehr gut gemacht hätte. Auch wenn sie vielleicht dann nicht gewählt worden wäre, aber sie hat tatsächlich das Potenzial gehabt. Vielleicht schafft sie es immer noch.
Was mich zurückbringt zu dieser Frage, die Christoph so wahnsinnig elegant umgangen ist, und zwar, kommt sie jetzt noch auf das Ticket oder sucht man jetzt eine andere Frau? Weil eben der Frauenaspekt ist in der SVP doch auch wichtig. Man hat Stimmen gehört, die gesagt haben, es braucht auch eine Frau auf diesem Ticket.
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass das Thema für die SVP sich weiterhin stellt. Die Meldefrist läuft irgendwie noch 2 Tage etwa. Ich glaube nicht, dass die SVP in dieser Zeit noch viel weitere Frauen wir können aus dem Hut zaubern. Es wäre aber tatsächlich irgendwie angebracht, dass eine Frau auf dem Ticket wäre. Man sagt ja irgendwie viel so, ja, die SVP und die Frauen, da ist denen einfach egal. Aber was man auch muss sagen, ist, dass, glaube ich, seit der Rita Fuhrer ihrer Kandidatur für die Nachfolge von Adolf Ogi im Jahr 2000 meines Wissens nie mehr eine Frau Kandidatin war auf dem offiziellen Ticket von der SVP für einen Bundesratssitz. Sechs für einen SVP-Sitz oder sechs für einen anderen Sitz. Und die Partei, die hat ja wirklich viel Bundesratskampagne gemacht. Irgendwie der Toni Bartoluzzi, also es sind wirklich viele Leute angetreten und es war nie eine Frau gewesen. Und es wäre schon gut, wenn die Partei auch wieder mal eine Frau ins Rennen würde schicken.
Und doch glaube ich, dass das etwas ist, so eine Frauenkandidatur, die dieser Partei vor allem von aussen zugeschrieben wird. Ich glaube nicht, dass das eine allerhöchste Priorität hat für die SVP. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt eine Frage ist, die die Partei so umtreibt, dass sie jetzt würde in aller kürzester Frist noch versuchen, irgendwie eine Frauenkandidatur aus dem Ärmel zu schütteln. Sondern das ist etwas, wo die Partei bewusst so lebt. Also sie sagen ja, das Geschlecht soll beim Politisieren keine Rolle spielen. Sie haben auch keine Frauensektion zum Beispiel. Kann man an dieser Stelle auch wieder mal daran erinnern, im Unterschied zu allen anderen Parteien, die eine Frauensektion haben. Sie haben im tiefen einstelligen Bereich Regierungsrätinnen. Sie haben den tiefsten Frauenanteil in der Bundeshausfraktion. Das sind einfach alles Faktoren, die hier auch reinspielen. Also sie haben als Thema oder als politischen Wert nicht priorisiert. Und das ist jetzt einfach die Konsequenz, die es hat, oder? Also man muss ja Frauenkandidaturen, die kommen ja in der Regel nicht einfach aus dem Nichts. Also ich erinnere zum Beispiel auch an Karin Keller-Sutter. So Kandidaturen muss man aufbauen. Das ist eine jahrelange Arbeit. Und wenn da einfach keine Aufbauarbeit passiert, eben, dann kann man die nicht kurz vor Meldeschluss noch aus dem Ärmel zaubern. Aber eben, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ein Thema ist, wo die Partei ganz breit und dringlich umtreibt.
Was natürlich dann die perfekte Überleitung ist, um nochmal über den Mann zu reden, und zwar über den Heinz Tändler. Ganz kurz. Das ist ein Kandidat, wenn ich in eure Gesichter schaue, die gar nicht wahnsinnig grosse Lust hat, über ihn zu schwätzen. Er ist Finanzdirektor aus dem Kanton Zug. Warum kandidiert er? Hat er Chancen? Sagt schon etwas über Heinz Tändler.
Heinz Tändler ist, finde ich, eine spannende Figur. Obwohl er nie auf der nationalen Ebene war, ist er seit Jahren ein recht präsenter Regierungsrat, bekannter. Er ist relativ dezidiert in seinen Meinungen. Er kommt aus Zug, aus dem reichsten Kanton überhaupt, Finanzdirektor. Und er hat auch vorher eine spannende Karriere gehabt, nämlich als Chef der Rechtsabteilung bei der FIFA geschafft. Und das ist jetzt schon mal ein Argument, das eher gegen ihn spricht, obwohl ihm persönlich nie irgendwie Korruption oder so angelastet worden ist. Und vor allem im Moment, was auch gegen ihn spricht, ist, dass er einen ziemlich umstrittenen Fernsehauftritt gehabt hat. Etwa im März ist das gewesen, oder April, wo es um die Umsetzung von der Russland-Sanktion in der Schweiz war. Da hat er also wirklich Fernsehjournalisten in seinem Büro empfangen oder Zug mit all diesen Oligarchen, mit all diesen russischen Pipeline-Firmen und so weiter, die dort ihren Sitz sind, Nord Stream und so. Und hat dann der Fernsehjournalistin sehr treuherzig gesagt, der hat gesagt, jetzt eigentlich gar keine Aufgabe für sich, dass er jetzt irgendwie da müsste schauen, ob jetzt da irgendwelche, dass man so sanktionierte Personen müsste finden. Nein, das sei nicht sein Job, er sei schließlich nicht der Polizist und so. Das hat einen ziemlichen Shitstorm gegen den Heinz Tändler. Und ich meine, nach dem Auftritt, also ich halte es für ausgeschlossen, dass er gewählt wird. Auch wenn er sicher gewisse Fähigkeiten mitbringt, kommunikativ oder auch von der, sagen wir so, von der Regierungserfahrung und von der, und auch vielleicht auch von der Führungsstärke möglicherweise her. Das, da hätte er sicher gewisse Fähigkeiten, die er auch im Bundesrat könnte einsetzen, aber ich sehe ihn als chancenlos an.
Er hat jetzt noch einen, wie ich würde sagen, eher akademischen Aspekt eingebracht in die Debatte um die Nachfolge von Ueli Maurer von den Geber- und den Nehmerkantonen, also vom Verhältnis von diesen Geber- und Nehmerkantonen im Bundesrat. Er findet es extrem wichtig, dass Geberkantone, also die Finanzstarken in der Schweiz, im Bundesrat vertreten sind. Ihm geht es dort natürlich um ein haushälterisches Schalten und Walten mit den Bundesfinanzen. Er hat auch betont, dass er so den Grossraum Innerschweiz Zürich könnte vertreten. Aber ich glaube einfach, dass das jetzt im Bundesparlament nicht ein vordringlicher Aspekt ist, wo das Parlament als Ganzes so umtreibt, dass man findet, man muss jetzt unbedingt mehr Geberkantone in dem Bundesrat drin haben.
Dazu kommt sein Alter. Er ist irgendwie jetzt schon 62. Er wäre unter den 10 ältesten Bundesräten beim Moment der Wahl aller Zeiten. Und bei einem Gremium, das schon jetzt so eher ein höchstes Durchschnittsalter hat, ist das wahrscheinlich ein weiterer Punkt. Es gibt noch andere Elemente, zum Beispiel eben im Feld jede Bern-Erfahrung so richtig. Er war nie im Bundeshaus gewesen. Und seit der Evelyn Wittmer-Schlumpf 2007 hat eigentlich das Parlament nie mehr jemanden gewählt, wo sie nicht persönlich so aus der Wandelhalle raus kennen. Und ich glaube, dass es immer recht spezielle Momente gewesen sind vorher, wenn man eine Regierungsrätin oder einen Regierungsrat gewählt hat, wie irgendwie Ruth Metzler oder wie Ruth Dreifuss, die nicht einmal Regierungsrätin war, sondern eigentlich Gewerkschaftssekretärin. Das sind immer sehr spezielle Situationen gewesen, wo solche Outsider im Bundesrat reingekommen sind. Und ich behaupte, wir sind nicht in dieser Situation. Und ich behaupte auch, dass zum Beispiel der Fall Mode die Bundesversammlung wieder daran erinnert hat, dass es gewisse Risiken beinhaltet, wie man wirklich Leute wählt, die man nicht genug gut kennt. So.
Das war aber eine recht professionelle Kampagne gewesen, muss man sagen, oder?
Umso mehr haben sie jetzt den Respekt davor, irgendwelche brillanten Leute aus den Regionen zu wählen.
Noch ein Gedanke zum Herrn Tändler. Er will ja offenbar ums Verrecken. Nein, Entschuldigung. Er will ja offenbar unbedingt Bundesrat werden, weil er hat ja schon mal für den Bundesrat kandidiert. Und zwar ist das 2011 gewesen, wo die SVP hat den Sitz von der Evelyn Wittmer-Schlumpf angreifen. Und da ist er also nicht einmal aufs Ticket gekommen, oder? Es ist dann der Bruno Zuppiger und, auf dem Ticket gewesen, zusammen mit dem Jean-François Rim. Und was mit dem Herrn Zuppiger passiert ist, das wissen wir alle auch. Aber er ist hier unterlegen schon in der Fraktion und das zeigt ein bisschen, das kann sich natürlich total verändert haben, aber dass er offenbar auch in seiner eigenen Partei nicht wirklich, wirklich super abgestützt ist.
Für all die, die es nicht wissen, bei Bruno Zuppiger war es ein Problem mit einer Erbschaft, die er nicht super verarbeitet hat. Er ist nicht mehr das Thema heute. Was auch nicht das Thema ist heute, für das haben wir zu wenig Zeit, sind die Grünen. Die haben nämlich auch gesagt, was sie machen werden bei den Bundesratswahlen. Besser gesagt, was sie nicht werden machen. Über das reden wir dann das nächste Mal. Mich würde das ganz zum Schluss interessieren. Mit dem Eintritt von Hans-Uli Vogt in das Rennen muss der Albert Rösti jetzt echt zittern. Weil vorher hätte er nicht müssen zittern. Da sind wir uns einig.
Auch wenn ich nicht glaube, dass der Hans-Uli Vogt von der Bundesversammlung in den Bundesrat würde gewählt werden zum jetzigen Zeitpunkt, habe ich das Gefühl, ein Rennen ist ein bisschen unberechenbarer geworden für den Albert Rösti. Es gibt inzwischen durch das recht breite Kandidatenfeld, wo er sicher immer noch so ein bisschen rausragt, als der, der so das kompletteste Paket mitbringt. Das breite Kandidatenfeld führt dazu, dass plötzlich Tickets denkbar sind, wo er gar nicht mehr drauf ist. Und ich glaube, das ist eigentlich die Hürde, die für den Albert Rösti die entscheidende ist, in der Fraktion auf das SVP-Ticket draufzukommen. Und die Tatsache, dass er an seiner Medienkonferenz nicht klar gesagt hat, wann er würde machen, wenn er nicht von der Fraktion würde vorgeschlagen werden, das hat schon innerhalb von der SVP für Irritation gesorgt. Und das ist möglicherweise das erste so etwas, der erste kleine Fehler von Albert Rösti in dieser Kampagne. Wenn noch weitere kommen, würde ich nicht mehr die Hände ins Feuer legen dafür, dass er der Bundesrat wird.
Ich glaube auch immer noch, er ist immer noch Favorit, aber es geht doch noch anderthalb Monate. Und wir haben es jetzt bei der Michelle Blöchliger gesehen, einen souveränen Auftritt am Montag, am Dienstag kommt ein grober Bock zum Vorschein. So etwas kann einfach immer passieren. Eben, du hast das Beispiel Bruno Zuppiger auch gebracht. Es kann so etwas immer passieren und dann kann sich das verändern. Ich will heute darum keine definitive Prognose machen. Eine erste Vorentscheidung sehen wir übrigens noch diese Woche, nämlich am Donnerstag. Wir nehmen heute am Mittwoch auf. Am Donnerstag, 20. Oktober, wird die SVP Bern entscheiden, wer sie definitiv nominieren zu Handen von der Bundeshausfraktion, ob der Rösti oder der Salzmann oder Bedi. Und das ist schon mal eine erste. Dort wird man auch ein bisschen sehen, möglicherweise von den Stimmenanzahlen her und so, wie gut dass auch Albert Rösti in der eigenen Partei gestützt ist.
Ich schließe mich euch an. Was man vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass jetzt in den verbleibenden 7 Wochen bis zur Wahl ganzes heikles Terrain für die Bundesratskandidaten kommt. Und zwar ist das die Zeit, wo alle Journalisten anfangen recherchieren in der Vergangenheit der Kandidaten. Und
ja, also schon nicht alle.
Wo die guten Journalisten anfangen recherchieren in der Vergangenheit der Kandidaten und schauen, ob da irgendeine Leiche begraben ist. Und eben, du hast es gesagt, Markus, bei der Michelle Blöchliger hat man es gesehen. Manchmal sind es dann auch im Rahmen vom Wahlkampf einzelne Äußerungen oder so, die einem können um die Ohren fliegen. Und darum würde ich jetzt also auch nicht allzu grosse Beträge zum jetzigen Zeitpunkt wetten.
Wollen wir eigentlich wetten?
Das wäre vielleicht ein bisschen langweilig, oder?
Nein, das ist ganz seriös, das Politbüro. Wir machen da nicht so Gamen und so.
Also, ich setze 100 Franken von Albert Rösti und danke euch, dass ihr alle mitgeschwätzt habt.
Mit dem würden wir dann ein gutes Brei trinken miteinander, oder?
Das war es, unsere aktuelle Folge vom Politbüro über die Kandidatur von Hans-Uli Vogt und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Wir hören uns bald wieder an der gleichen Stelle mit einem wahrscheinlich ähnlichen Thema. Wir in Zürich waren Raffaella Birrer und Markus Häfliger, aus Bern zugeschaltet Christoph Lenz. Mein Name ist Philipp Loser. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Ciao zusammen.
Tschüss.